Ja, genau, weil Gemeinschaft ist ja ein Gefühl von Gemeinschaft, dass ich sozusagen selbst entscheide, mit wem, wo bilde ich Gemeinschaft, richtig, und nicht eine erzwungene Gemeinschaft. Das ist ja dann auch kein Gemeinschaftsgefühl, sondern eine scheinbare Gemeinschaft.
Der Kita-Podcast von Lea Wedewart.
Ich beschäftige mich hier mit einer achtsamen, gewaltfreien und bedürfnisorientierten Begleitung von Kindern, in der die Gefühle, Bedürfnisse und Grenzen aller Beteiligten im Zentrum der Aufmerksamkeit stehen.
Liebe Christine, herzlich willkommen hier im Podcast. Ich freue mich echt super doll, muss ich sagen, dass du da bist, weil wir einfach auch schon zusammen gearbeitet haben und uns auch privat ganz gut kennen. Ja, herzlich willkommen.
Dankeschön, ich freue mich auch, hier zu sein.
Ja, wir sind ja gut befreundet wegen unserer Kinder und wir haben viel zu tun gehabt, auch miteinander aus beruflichen Gründen. Also uns verbinden da so berufliche Themen immer wieder und ich freue mich einfach wahnsinnig, dass wir heute das mal in den Podcast bringen können, was wir vielleicht so abseits manchmal an Gesprächen haben. Und mich interessiert das ja auch immer sehr und ich glaube, die Zuhörenden auch. Was ist denn so deine Berufsbezeichnung und was sind da so deine Aufgaben? Magst du darüber einfach mal ein bisschen erzählen?
Ja, mache ich voll gern. Also ich arbeite als Fachberatung für den Bereich Kinderschutz und Kinderrechte für Kitas. Ich arbeite bei Kindertagesstätten Nordwest, das ist in Berlin, also ein Berliner Eigenbetriebsträger sozusagen und wir haben über 60 Kita-Einrichtungen. Und meine Aufgabe ist es dort auf der Trägerebene sozusagen alles, was so rund um das Schutzkonzept zusammenläuft, da die Fäden in der Hand zu haben und alles sozusagen die Kinderrechte in unsere ganzen Kitas zu bringen und die sozusagen transparent zu halten, dass sie gelebt werden können. Das ist so meine Aufgabe.
Genau, deswegen bist du ja auch hier heute im Podcast, ne? Weil die Folge davor war ja mit Herrn Maywald, da ging es ja sehr um die gesetzlichen Voraussetzungen, was Kinderrechte angeht. Und ich habe so sehr gehofft, wenn du da bist, dass wir da sozusagen sehr praktisch werden können und sehr in die Tiefe gehen können, was eigentlich Kinderrechte leben heißt. Und das ist ja auch ein Projekt, was ihr... Ich weiß gar nicht, ist es ein Projekt, ist es ein Ziel, dass ihr sagt, ja, Kinderrechte leben ist so euer großes Ziel im Träger. Ne? Ist das ein Projekt, was ihr da lebt? Oder das heißt ja, gute Kitas leben Kinderrechte. Magst du darüber ein bisschen erzählen?
Darüber mag ich gerne was erzählen. Das Projekt gibt es sozusagen initiiert von allen Eigenbetrieben in Berlin. Davon gibt es 5 Stück und von einer Fachschule, die Erzieherinnen und Erzieher ausbildet, die Fachschule Pro Inclusio. Die haben sich sozusagen alle gemeinsam 2021 überlegt, hey, wir brauchen was, um Kinderrechte im Kita-Alltag wirklich leben zu können und dass die Kinderrechte wirklich halt auch bei den Kindern ankommen. Und 2021 gab es sozusagen das erste Treffen mit wichtigen Schlüsselpersonen der jeweiligen Eigenbetriebe und der Fachschule. Das sind alles vorwiegend Fachberatungen, aber auch Kita-Leitungen, Bereichsleitungen. Und da war ziemlich schnell klar, dass Kinderrechte in den Alltag zu bringen nur funktioniert, wenn Fachkräfte daran wirklich beteiligt sind, wie Kinderrechte ankommen. Und auch wenn Kinder beteiligt werden. Sonst wird das sozusagen nicht. Und seit 2021 läuft das und der große Auftakt, dann lief eine lange Vorbereitungsphase. Ich bin erst 2024 mit eingestiegen. Und der große Auftakt war dann 2024 und das ist ein großes Beteiligungsprojekt, in dem alle Fachkräfte der Berliner Kitas sozusagen, der Eigenbetriebe mit dabei sind und daran arbeiten, Kinderrechte in den Kita-Alltag zu bringen.
Okay, ich glaube, das ist ja auch eine große Aufgabe, so würde ich sagen. Ich stelle mir das jetzt so vor, du trittst deinen Job an 2024 und dann bekommst du den Auftrag, so ich soll jetzt die Kinderrechte lebendig werden lassen. Also ist mit ja eins meiner Arbeitsfelder. Und wie bist du da rangegangen? Also was waren so die Schritte, was waren so vielleicht auch die ersten Schritte, um zu sagen, ja, das kriegen wir in die Kitas praktisch?
Also ein Teil war ja schon da. Also die Gruppe hat ja schon sozusagen vorgearbeitet und auch schon sozusagen Ideen entwickelt. Und ich bin da einfach mit reingesprungen, also mit auf den Zug, auf die Bewegung aufgesprungen. Und reinbringen die Kinderrechte in den Kita-Alltag funktioniert nur dann, wenn wir wirklich intensiv mit den Fachkräften arbeiten. Also man kann sich ja ohne Ende Material runterladen zu den Kinderrechten, man kann sich einen Vortrag anhören zu den Kinderrechten, man kann ein Buch lesen zu den Kinderrechten. Allerdings ist da dann immer das Problem, dass die Fachkraft, die ausübende Person ist, die ja ihr eigenes Werkzeug ist, ja selbst aber vielleicht nie profitieren konnte von den Kinderrechten. Und um Kinderrechte wirklich bei den Kindern ankommen zu lassen, beginnt erstmal mit den Fachkräften zu arbeiten. Also, hey, ich bin die Fachkraft, ich bin das Werkzeug, was in der Kita arbeitet. Und dazu gehört vielleicht auch erstmal anzuerkennen, dass es in der eigenen Kindheit keine Kinderrechte gab. Dass es in der eigenen Kindheit ganz viele Verletzungen gab. So, und erst wenn ich das anerkannt habe und dem Raum gegeben habe für eventuell Trauer, vielleicht aber auch für Freude, für alles, was da sozusagen kommt, erst dann kann der nächste Schritt tatsächlich passieren, zu sagen, ah, okay, das so ging es mir und jetzt mache ich es anders oder jetzt mache ich es genauso, je nachdem, welche Erfahrungen da sozusagen gekommen sind.
Also das heißt, methodisch ist der Weg ganz stark über die biografische Selbstreflexion, höre ich daraus?
Das ist ein Punkt. Also alle unsere Methoden haben immer Teile der Selbstreflexion mit bei, aber auch irgendwie, dass es immer so aufgebaut ist, es gibt sozusagen den Input-Teil und dann gehen die Fachkräfte, die in den jeweiligen Workshops sind, in die Kitas und gucken, wie sind denn unsere Alltagssituationen? Ich gehe erstmal nur in die Beobachtung, ich beobachte erstmal nur unsere Alltagssituation. Und dann trifft sich die Gruppe wieder und dann wird sich ausgetauscht über Alltagssituationen und wo schon Kinderrechte gelebt werden, aber auch wo welche verletzt werden. So, und dann kommt der wichtigste Punkt, weil ich stelle immer wieder fest, dass die Teams relativ gut sehen können, wann Kinderrechte verletzt werden. Mhm. Was denen oft fehlt, ist sowas wie, aber was mache ich denn stattdessen? Mhm. Also wie bei allen Menschen, also übrigens auch bei Kindern wissen wir, dass wir sagen Kindern ja auch oft, was sie nicht dürfen. Aber eigentlich müssen wir denen ja erklären, was wir von denen wollen, warum das wichtig ist. Und das brauchen Fachkräfte auch. Wir brauchen dann Handlungsalternativen, andere Ideen. Ja. Wie kann man es anders machen?
Ja.
Ja. Und statt immer nur so nicht.
Ja, das war ja übrigens auch der Auslöser, warum wir sozusagen, wir haben es am Ende bedürfnisorientierte Pädagogik genannt, weil wir immer gesagt haben, wir wollen benennen, was nicht in Ordnung ist, also was alles verletzende Verhaltensweisen sind, aber da halt nicht hängen bleiben, sondern immer dahin kommen zu sagen, ja, was ist denn die Handlungsalternative? Wie kommen wir zu Handlungssicherheit? Ich glaube, das ist unglaublich wichtig einfach, da sicherer zu werden. Wenn du mit Fachkräften zusammenarbeitest, was würdest du sagen, was sind so die häufigsten Erkenntnisse von Fachkräften, wo sie die eigenen Kinderrechte nicht leben durften? Hast du da so ein, kommt da sowas immer wieder?
Da fallen mir ganz viele Sachen ein, die immer und immer wieder kommen. Aber was ganz, ganz oft gehört wird, ist, dass die eigene Meinung ganz oft gar nicht gezählt, also die war gar nicht wichtig, auch die eigenen Gefühle. Dass die nicht anerkannt wurden. Also ich habe jetzt das letzte Jahr über mit Fachkräften alles rund um Kinderrechte und Konfliktbewältigung erarbeitet. Und da kam ganz, ganz, ganz viel hoch, auch bei den Fachkräften, die ich ja einmal im Monat im Schnitt gesehen habe, immer die gleichen, wo auch Tränen geflossen sind, die auch gesagt haben, wie krass, ich arbeite so lange schon in dem Beruf und jetzt merke ich, dass ich ganz viel nicht gesehen habe. Also da kommt dann auch schnell, ich mache alles falsch als Fachkraft. Aber und das dann gut aufzufangen und zu sagen, nein, es ist gut, dass du es jetzt siehst. Und jetzt kann man den nächsten Schritt machen, jetzt kann man es anders machen. Und auch dann irgendwie auch mal mitzugeben, die Kinder brauchen ja keine perfekten Erwachsenen, die alles richtig machen, sondern sie brauchen Erwachsene, die dann auch sagen, das war blöd, wie ich es gestern gesagt habe. Mhm. Und wie ging es dir denn damit und wie können wir es das nächste Mal anders machen?
Ja. Ja, das hat ja auch ganz viel damit zu tun, wie ich mit eigener Scham dann auch umgehe. Ne? Also kann ich diese Scham fühlen und anerkennen und dann sagen, hey, ich habe ja mein Bestes gegeben und jetzt kann ich es anders machen und kann das so annehmen oder muss ich das ganz stark abwehren, ne? Weil ich das Gefühl habe, Mann, sonst verliere ich meinen Wert als Mensch, als Fachkraft. Das ist ja so viel Veränderung auch in einem selbst als Mensch, ne, glaube ich so.
Und in dem Zusammenhang, was auch in diesem Beteiligungsworkshop einfach wirklich einer der meiner Haupterkenntnisse waren, da fließen ja dann, also da kommen ja immer zusammen Fachkräfte aus allen Ecken von Berlin, die wir zusammengewürfelt sind. Also das wird nicht gesagt, die und die Kita, sondern das ist so ein bisschen ja auch zufällig. Die arbeiten alle anders, manche arbeiten offen, manche arbeiten in Gruppen, manche arbeiten irgendwie mit ganz vielen Familien, die irgendwie Probleme mit sich bringen. Also ganz, ganz unterschiedlich. Und meine Haupterkenntnis ist tatsächlich, wie wir es auch bei Kindern ja auch wissen, ist, am besten können Fachkräfte von Fachkräfte lernen. Mhm. Also da geht es gar nicht darum, dass ja jemand höher gestellt ist, ob nun Leitung, Fachberatung, Bereichsleitung, wer auch immer. Aber dann in den Austausch zu gehen, Fachkräfte unter Fachkräfte, hey, wie macht ihr das? Ach, wie schafft ihr das denn umzusetzen? Das funktioniert am besten. Mhm. Das ist wie, wenn man sagt, die Peer erzieht tatsächlich am besten auch bei den Kindern. Das funktioniert ja auch.
Ja, 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 total. Lass uns mal jetzt konkret werden.
Auf jeden Fall.
Du hast gerade schon die Konflikte angesprochen.
Mhm.
Wo werden da Kinderrechte sichtbar? Wo werden innerhalb von Konflikten Kinderrechte schnell übertreten, wenn Fachkräfte Konflikte begleiten? Hast du da so Beispiele?
Mhm. Also zum einen möchte ich einfach mal sagen, dass Kinder Rechte auf Konflikte haben. Also das ist einfach, das ist so wichtig, dass Kinder die Chance haben, Konflikte zu haben, weil oft werden die ja nicht, also die werden nicht gut anerkannt. Die haben nicht so einen guten Stellenwert wie Spielen oder andere Sachen, wo wir schnell sehen, dass Kinder Freude haben. Aber Konflikte und soziale Auseinandersetzungen gehören einfach zu unserem Alltag einfach dazu. Verletzt werden die Kinderrechte ganz oft dann, weil wir als Erwachsene, die Fachkräfte, ja ganz oft schon einen Plan haben, wie der Konflikt gelöst wird. Also der Konflikt findet irgendwo in der Kita statt. Eine pädagogische Fachkraft sieht es und geht hin und sagt, jetzt geh du mal dahin, jetzt mach mal das oder das und das passiert. Also es wird ganz schnell für die Kinder übernommen. Ja, und dann ist es einfach, meine eigene Meinung wurde gar nicht gehört. Ich hatte gar nicht die Chance, es selbst zu versuchen, eine Auseinandersetzung zu gehen. So eventuell gibt's dann auch gleich eine Bestrafung. Das passiert ja auch schnell. Dann sind wir ganz, ganz schnell tatsächlich, dass Gewalt ausgeübt wird. Also da werden dann schnell viele Grenzen, also Kinderrechte verletzt, Grenzen der Kinder verletzt.
Welche sind denn das? Also welche Kinderrechte werden da berührt?
Also bei den Konflikten haben wir auf jeden Fall den Artikel 3, also Wohl des Kindes. Ja, also dass kein Kind auch nicht dann in Täter und Opfer eingeteilt werden oder dass es zu Bestrafungen kommt. Das ist total wichtig. Dann auch Schutz auf Privatsphäre. Auch das ist ein riesiges Thema bei Konflikten. Also wie oft bei Konflikten auch gesagt wird, nee, also wir bleiben jetzt hier sitzen, bis ihr den Konflikt geklärt habt. Und gerade wenn ich in der Emotion bin, im Adrenalinausschub oder noch voll geflutet bin mit Stresshormonen, dann darf ich vielleicht auch einfach gehen. Das würden wir jeder Erwachsene, da wissen wir irgendwie, ich brauche irgendwie eine Nacht drüber zu schlafen oder sonst irgendwas. Von Kindern wird oft verlangt, dass das jetzt geklärt wird.
Ja.
Dann das Recht auf Beteiligung. Also wie kam es zu dem Streit? Was möchte ich jetzt überhaupt lösen? Wie geht es mir dabei? Also das sind auf jeden Fall die Rechte, die bei Konflikten auf jeden Fall mit dabei sind.
Ja. Recht auf gewaltfreie Erziehung.
Total.
Ne? Also wenn es um Strafen geht zum Beispiel, würde da ja auch Thema sein. Ja. Okay, dann gehen wir mal weiter. Was sind so typische Situationen beim Essen? Also ich finde, Essenssituationen sind ja oft sehr heikel.
Ja.
Also gerade weil Essen einfach auch so was Fundamentales ist, so was Elementares, dass da viel auch innerlich in vielen Menschen sehr Konfliktreiches schon vorhanden ist. Und das ist, also wenn ich Fortbildungen gebe zu irgendwelchen Themen, irgendwie landen wir immer wieder beim Essen, weil das so konfliktreich sein kann. Was sind dann so typische Situationen, bei denen Kinderrechte missachtet werden beim Essen?
Koste Klecks. Also man denkt immer, es gibt ihn nicht, aber er kommt.
Es gibt ihn noch. Ich weiß es auch.
Es gibt ihn noch. Und auch da, es wurde bei ihm, also wenn wir erwachsen, würden wir nicht sagen, hier, auf jeden Fall, du musst einmal kosten. Ne? Also das würden wir nicht machen. Dann überhaupt, wann wir essen, wie viel wir essen. Also es gibt immer wieder Momente, wo dann den Kindern doch einfach aufgetan wird, wo sie doch nochmal animiert werden, doch nochmal eine Kartoffel zu essen, doch nochmal das Fleisch aufzuessen. Also da sind immer wieder auch, wo es Verletzungen gibt. Ja, also wo Kinderrechte nicht berücksichtigt werden. Mhm. Zeit ist ein wahnsinniger Faktor in Kitas. So, es gibt immer nur feste Zeitslots. Ja, es gibt auch nirgendwo im Alltag sonst einen Moment, wo entschieden wird, wo ich sitze. Oft im Kita-Alltag entscheiden Fachkräfte immer noch, wo, wann, welche Kinder sitzen.
Ja. Ja. Auch das Recht auf Beteiligung, das ist einfach immer wieder Thema. Ne? Ich war auch mal in einer Kita da hatten erst eine Fortbildung zu gesunder Ernährung und so. Also das heißt, bevor ich da war, hatten die darüber gesprochen, was ist gesunde Ernährung. Und da hatte die Referentin ihnen wohl gesagt, dass Kinder aus gesundheitlichen Gründen irgendwie 4 Stunden lang oder, na, ich weiß jetzt die Zeit, ich will jetzt nichts Falsches sagen, nichts essen sollen, weil das für den Darm irgendwie besser sei oder so. Und wenn ich da halt aus Kinderrecht Sicht drauf gucke, ist das doch echt kritisch zu sehen, oder?
Total. Ja, und wir wissen ja auch nicht, was hat das Kind vorher 4 Stunden gegessen. Wir wissen ja dann überhaupt nicht, ob es vielleicht nur auf dem Weg zur Kita ein Stück Apfel gegessen hat und erst um 9 da war und dann, jetzt musst du 4 Stunden warten, bis es wieder Essen gibt.
Einen kurzen Moment, gleich geht's weiter. Jetzt kommt Werbung. Partner dieser Folge ist die Pedico-Akademie. Passend zum Thema der heutigen Folge bietet die Pedico-Akademie Weiterbildungen an, die dich in deiner pädagogischen Arbeit gezielt unterstützen. Im Seminar Kinderrecht und Kinderschutz geht es darum, wie Kinderrechte im Kita-Alltag konkret umgesetzt werden können. Du beschäftigst dich mit rechtlichen Grundlagen, mit Macht in pädagogischen Beziehungen, mit Anzeichen von Kindeswohlgefährdung und mit wertschätzenden Elterngesprächen. Alle Informationen zu diesem und weiteren Seminaren und Qualifikationen zum Thema Kinderrecht findest du auf pedico-akademie.de/kinderrecht-pedico, wie immer mit AE. pedico-akademie.de/kinderrecht. Diesen und weitere Links findest du wie immer in den Shownotes. Und jetzt geht's weiter.
Ja, und es gibt einfach auch Kinder, die ja wirklich mit 1-2 Mahlzeiten gut sich über den Tag halten können. Und es gibt Kinder, die ja viele, viele kleine Mahlzeiten essen. Und auch dort ist es beim Essen, ist es so, tatsächlich oft ist es auch, dass die Fachkräfte dann auch ein gutes Beispiel brauchen. Also wenn ich nicht weiß, wie ich eine Essenssituation gestalten kann, wo alle Kinderrechte berücksichtigt werden, dann ist es super schwer umzusetzen, auch wenn ich es nur aus einem Buch lese.
Ja.
Und da lade ich immer wieder ein, zu schauen, wo kann ich hospitieren, wo läuft es richtig gut. Und es gibt Kitas, die haben das richtig gut, also die ich auch kenne, wo ich auch öfters mal bin, die einen Kindercafé haben, wo es einen Mittagsslot von 11 bis 13 Uhr gibt, wo es Mittagessen gibt, wo die Kinder selbstständig hingehen können. Also wo sie dann sehen, ist ein Platz frei. Und die machen das zumindest an der Kita, die ich jetzt im Kopf habe, die machen das mit Wäscheklammern. Da findet an so einem Infopoint für die Kinder liegen Wäscheklammern. Und wenn eine Wäscheklammer da ist, dann ist auch ein Platz im Restaurant frei. Und dann nehmen sie sich die Wäscheklammer, gehen ins Restaurant, gehen rein. Vorne steht immer ein Teller, was es gibt. Dann wissen sie auch, was sie selbst brauchen. Dann können sie gucken, okay, ich brauche einen tiefen Teller. Ich nehme einen Löffel, ich nehme eine Gabel dazu. Dann suchen sie sich einen Platz. Und dann fangen sie auch an, wenn sie Hunger haben. Also sie müssen nicht warten auf ein anderes Kind. Und es wird nicht erwartet, dass ein Tischbruch stattfindet oder sonst irgendwas. Und wenn sie fertig sind, gehen sie. So, und dann ist es die Aufgabe der Fachkräfte, sich gut abzusprechen und dieses Restaurant begleiten, irgendwie sozusagen einmal abzukreuzen, welche Kinder da waren. Und dann hat auch die Kinder, die nicht selbstständig dran denken, sie die einfach nochmal einzuladen. Hey, es gibt noch die nächsten 30 Minuten Essen. Magst du es dir einmal anschauen, was es gibt? Magst du einmal wenigstens irgendwie zur Ruhe kommen oder was trinken im Restaurant, dass du einmal wenigstens da gewesen bist? So, das ist so dann die Aufgabe und es funktioniert richtig gut.
Ich höre dann ganz viele Fachkräfte sagen, ja, aber wir müssen doch eine Gemeinschaft sein. Wir müssen doch eine Gemeinschaft bilden und eine Gemeinschaft bedeutet dann auch, dass wir gemeinsam am Tisch alle sitzen und gemeinsam einen Tischbruch eben sagen. Ne? Ich höre das eben häufig, dass dann Fachkräfte mit dem Aspekt der Gemeinschaft argumentieren. Wie siehst du das?
Da entsteht Gemeinschaft. Da ist Gemeinschaft und auch dort in diesem sehe ich auch, es gibt immer Kinder, denen ist es wichtig, gemeinsam essen zu gehen und zwar und die Gemeinschaft, die wir wählen, sind ja auch unsere selbstgewählte Gemeinschaft als Erwachsene, das darf man einfach nicht vergessen. Ich gehe auch nur mit den Menschen Mittagessen und verbringe meine Pause, die ich halt auch wirklich mag. Und auch meine Familiengemeinschaft ist meine Familiengemeinschaft, mit der ich essen gehe. Und auch dort sehe ich, dass das oft Kinder zu sagen, hey, wir warten, bis 3 Wäscheklammern da sind, weil wir wollen gemeinsam essen gehen. Ja, oder dann gibt es natürlich auch die Abstimmung einfach mit den Fachkräften, die in dem Restaurant das begleiten. Hey, wir wollen dann essen gehen. Und man kennt ja die Kinder in dem Kita-Alltag. Man weiß schon, da gibt es die Fünfer-Clique, die immer gerne zusammen ist. Die gehen gern gegen Ende essen, die Größeren. Also man kennt ja dann die Kinder. Das ist ja die Gemeinschaft.
Ja, genau, weil Gemeinschaft ist ja ein Gefühl von Gemeinschaft, dass ich sozusagen selbst entscheide, mit wem, wo bilde ich Gemeinschaft, richtig, und nicht eine erzwungene Gemeinschaft. Das ist ja dann auch kein Gemeinschaftsgefühl, sondern eine scheinbare Gemeinschaft, die dann da ist. Wie siehst du das, wie stehst du zum Thema neurodivergente Kinder, die, wenn jetzt, ich sag jetzt mal, ein Slot von 2 Stunden ist, denen das vielleicht zu unkonkret sein könnte, ne? Dass sozusagen die vielleicht einen stark strukturierten Ablauf brauchen von immer um die Uhrzeit ist Essen oder sowas. Hast du da Erfahrungen schon gemacht? Wie gut kommen die damit klar, sozusagen, mit diesem Slot von 2 Stunden zum Beispiel? Habt ihr da Erfahrungen?
Das kommt, ja, es gibt ja immer Kinder, also müssen jetzt nicht nur Kinder im neurodivergenten Bereich, es gibt ja auch einfach Kinder, die nur von einem blauen Teller essen. Mhm. Es gibt die Kinder, denen es total wichtig ist, immer an einem gleichen Platz zu sitzen. So, und gerade in so einer Anfangszeit, wenn so ein Kind gut ankommt, gibt es mit Sicherheit auch erstmal so erste Unstimmigkeiten, das muss sich erst eingeruckelt werden. Und dann in Bezug auf Gemeinschaft werden wir dann auch lernen, irgendwie wer braucht welche Berücksichtigungen. Mhm. Also so wie die Clique sich gemeinsam braucht, braucht das Kind, was die neurodivergenten Bereich ist oder etc., diese festen Strukturen. Und dann ist es vielleicht auch die Fachkraft, die dann sagt, ich gehe jetzt so rüber und bereite das Restaurant vor. Ich würde dich einladen, mitzukommen. Und für das Kind ist dann, jetzt geht's los. Ich bin um 11 das erste Kind, was sozusagen ist. Ja. Oder das Kind, was dann eher Ruhe braucht, was man dann, wenn gegen 12.30 Uhr schon irgendwie die meisten durch sind mit Essen, dass man dann sagt, hey, jetzt ist es ruhig im Restaurant, es ist 12.30 Uhr, ich würde nebenbei aufräumen. Vielleicht magst du mir helfen, ich setze mich zu dir. Ja. Mhm. Und man hat ja auch nicht für alle Kinder die welchen Bedarf auch immer haben, den Plan. Wir müssen ja immer sowieso individuell gucken, was braucht dieses Kind.
Und an diesem Tag. Ne?
Also und an diesem Kind, Tag.
An diesem Tag, in dieser Zeit. So.
Und mit dem Essen. Also das darf man ja nicht vergessen. Also das ist in so einem Restaurant ist was ganz anderes, ob es da jetzt Nudeln gibt, welche Stimmung dann da ist. Mhm. Und wenn es eine Suppe gibt, die vielleicht nicht so gern gegessen wird. Also das kommt ja auch ganz drauf an, was dann da los ist.
Ja, total.
Ob es ein heiß begehrten Nachtisch gibt, so, wo es dann natürlich auch zu Konflikten gibt. Und wenn man in Bezug auf die Kinderrechte denkt, dann wäre es natürlich super, wenn Kinder so viel essen können, wie sie wollen. Allerdings, wenn es Fischstäbchen gibt, dann sind die tatsächlich ja auch, dann sind eventuell nur 2 Fischstäbchen pro Kind da. Und das muss natürlich auch kommuniziert werden mit allen Kindern.
Ja, das ist ja ein Trugschluss, dass wenn man sagt, jetzt sind die Kinderrechte so wichtig, dann gibt's keine Regeln mehr oder sowas. Ne? Also dann, das ist ja oft so der Blitzgedanke oder die Angst, sage ich jetzt mal, dass es jetzt nur noch nach den Kindern geht oder sowas. Was antwortest du da drauf?
Dass es darum ja gar nicht geht. Es geht darum, dass die Kinder allerdings an all den Sachen beteiligt werden und dass sie ein Recht darauf haben, eine ordentliche Erklärung dafür zu bekommen, warum es pro Kind nur 2 Fischstäbchen gibt und warum es die Fischstäbchen nicht schon morgens um 9 gibt, wenn ich morgens um 9 Hunger habe auf Fischstäbchen und warum auch so ein Zeitslot von einem Mittagessen ja irgendwann vorbei sein muss, weil da natürlich auch was anderes dran hängt. Also das ist einfach, die Kinder da mitzunehmen, Stück für Stück.
Ja. Genau, und das ist ja trotzdem eine Struktur da, die Erwachsene sich überlegt haben, damit der Alltag auch funktioniert. Ne? Also das heißt ja nicht, dass jetzt alles komplett von vorne bis hinten durch Kinder entschieden werden muss. So, sondern das wäre ja auch eine totale Überforderung. Also das ist ja mit Kinderrechten nicht gemeint. Wie ist es bei Morgenkreisen oder so Stuhlkreisen? Das ist ja auch ein heißes Eisen, ne? Also, wir haben dazu auch schon mal eine ganze Podcast-Folge gemacht. Das ist immer wieder, ich bin immer wieder fasziniert, wie Morgenkreise aufgeladen sind, auch mit ganz vielen Vorstellungen, was das für eine Bedeutung hat oder was, wie wichtig das ist. Wo sehen wir denn, also was wäre eine Situation, in der bei so Stuhlkreisen Kinderrechte missachtet werden und welche wären das?
Okay, aber genau, erstmal auch in dem ganzen Projekt, gut, Kitas, Leben, Kinderrechte, haben wir uns ja von dem Begriff Morgenkreis verabschiedet und nennen es bewusst Gesprächsanlässe mit Kindern oder auch Gesprächskreise, weil wir wegkommen müssen von diesen, morgens um 9 sind alle da und wir sitzen alle da und da sind wir tatsächlich auch schon in der Verletzung der Kinderrechte drin, wenn ich Situationen schaffe wie, du musst dabei sein und ich hospitiere ja auch ganz viel in Kitas, was ich ja auch erlebe, ist, dass Kinder bewusst irgendwo hingesetzt werden, weil sie neben der Person ruhiger sind oder dann direkt neben der Erzieherin oder dem Erzieher sitzen sollen. Das ist was, wo sofort ein Kinderrecht verletzt wird. Dann, dass Kinder auch in Situationen gebracht werden, in der sie wahnsinnig unsicher sind. Also jedes Kind sagt jetzt so bitte, wie es Wochenende war, der Reihe nach. Und es gibt immer wieder die Kinder, den man richtig ansieht. Oh Gott, gleich bin ich dran. Ich möchte gar nichts sagen. Ich kann gar nichts sagen. Die dann einfach genötigt werden, Sachen zu sagen. Es kommt zu Abfragesituationen. Kind XY soll sagen, welcher Wochentag ist heute? Welcher Monat ist? Wie ist das Wetter draußen? Das sind tatsächlich, die werden einfach teilweise auch bloßgestellt, also die empfinden es ja auch so. Es gibt auch Kinder, die das genießen, die sowas total gerne sagen, die gerne da irgendwie auch zeigen können, was sie können und das auch genießen, da irgendwie so Raum zu haben, zu reden. Aber es gibt auch für Kinder eine unangenehme Situation.
Was sagst du Fachkräften, die sagen, aber genau das ist doch dann in der Schule auch notwendig? Also wenn wir jetzt hier, ich überspitze jetzt mal, ich schätze, du kennst diese Sorgen sozusagen. Wenn wir das jetzt hier machen und wir berücksichtigen jetzt hier die Kinderrechte und dann kommen die Kinder in die Schule und da sind die Kinderrechte ja dann total egal, so ungefähr. Warum, also ist das nicht blöd für das Kind, wenn wir jetzt so sehr auf es Rücksicht nehmen und in der Schule muss es doch dann auch Dinge wissen und beantworten?
Also zum einen bekomme ich mit, dass Schule sich Gott sei Dank auch endlich weiterentwickelt und auch die müssen jetzt nach und nach Schutzkonzepte wirklich vorzeigen, was vorher immer nur gesagt wurde. Also die machen sich auf den Weg und die entwickeln sich weiter. Und ich sage ganz klar, ich gehe mit den Fachkräften auch da rein, auch wenn es um dieses ganze Thema Vorschularbeit geht. Was Kinder wirklich wissen müssen, wenn sie in die Schule kommen, ist tatsächlich, wo habe ich meine Schuhe hingestellt? Wie hole ich Hilfe in einem Konflikt? Wie sage ich, dass es mir gut geht oder dass es mir nicht gut geht? Und wenn es mir nicht gut geht, was kann ich dann tun? Das sind die essentiellen Sachen, die Kinder in der Schule tatsächlich wirklich auch benötigen. Mhm. Ja? Und Kinder, die mit 5,5 oder 6 Probleme haben, lange still zu sitzen, die haben das mit 7 auch noch. Und das steht auch nirgendwo, dass ein Mensch 45 Minuten am Stück still sitzen sollte. Das gibt es einfach nicht, dass das irgendwo sein soll. Ja. So, und auch wenn wir gucken, irgendwie, wie lange überhaupt ein Kind in der Lage ist, sich zu konzentrieren, da sind wir ja auch gar nirgendwo in dem Bereich. Nicht mal als Erwachsene schaffen wir es.
Ja, und da kommt ja auch wirklich die Reife dazu, sozusagen. Ja. Ne? Die Reifung des Gehirns. Also das, was ein Kind vielleicht in der Lage ist mit 5, das wird sich ja weiterentwickeln. Und die Reife mit 8 wird einfach eine andere sein. Ja. Für die Impulskontrolle. Ja, klar, auf jeden Fall gibt es bestimmte Persönlichkeitsmerkmale, die ein Kind mitbringt, die dazu führen, dass es eben weniger lange stillsitzen kann als ein anderes Kind vielleicht. Und das ist dann ja einfach so. Also das heißt, das kann ich ja nicht ändern. Also ja. Das ist so. dann ist diese Persönlichkeitsvoraussetzung ist einfach so. Und dennoch ist es ja auch so, dass Reife passieren wird und wenn Kinder in die Schule kommen, sie ja automatisch insgesamt Dinge besser können oder anders können als noch im Kindergarten. Ne?
Und man darf ja nicht vergessen, dass die Kinder ja dann oft nur still sitzen aus Angst. Mhm. Aus Angst vor Sanktionen.
Ja.
Also und aus Angst, was zu lernen. Ja, das funktioniert, aber das hat langfristig einfach Folgen.
Ja. spätestens dann der Ausraster zu Hause, ja. Wenn es dann so lange aufgeschoben wurde, ja. Okay, und hast du auch so eine wundervolle Kita im Kopf, wenn es um diese Erzählkreise geht, wo du wirklich die Kinderrechte berücksichtigt siehst?
Ja, also auf jeden Fall, da gibt es einige Kitas und da bin ich immer wieder wirklich ganz, ganz doll beeindruckt, wie sich da Fachkräfte immer wieder neu auf den Weg machen, da neue Ideen entwickeln. Weil das ist dann natürlich, wollen sie natürlich auch, dass alle Kinder informiert sind. Also der Träger, bei dem ich arbeite, da arbeiten so gut wie alle Kitas offen. Ja, und die noch nicht in einer kompletten Öffnung sind, die sind auf dem Weg dahin. Und gerade in der offenen Arbeit, das ist ja so essentiell, dass Kinder gut informiert werden, dass die Fachkräfte sich gut absprechen. Und wenn ich dann sage, ein Gesprächskreis ist freiwillig und ich die Kinder einlade, sozusagen, hey, wir haben jetzt Gesprächskreis, wir informieren euch, was heute den Tag über so los ist oder wir fangen eure Themen auf, gibt es natürlich auch Kinder, die sagen, ich habe darauf jetzt keine Lust. Ich muss jetzt hier mein Bild zu Ende malen, mein Bauwerk zu Ende machen. Ich bin hier gerade im Rollenspiel oder was auch immer. Und das dürfen die dann auch. Ja, und dass dann Fachkräfte halt auch auf die Idee kommen, ah, okay, wir haben nochmal eine Kindertafel, wo nochmal aufgemalt wird, was heute wo passiert. So, oder es gibt fast in jeder Kita, die offen arbeiten, gibt es eine Person, die sozusagen die Flurfee oder die Sonne oder wer auch immer ist, die auch jederzeit die Kinder informiert, was sozusagen im Gesprächskreis besprochen wurde, was es heute für Angebote gibt. Also da gibt es tolle Beispiele.
Ja. Ich muss auch an eine Kita denken, das fand ich ganz schön. Die haben immer zwei solche Kreise gemacht. Einmal einen, das war eine englischsprachige Kita, einmal ein Moving Circle und ein Speaking Circle. Also ein Bewegungskreis und ein Gesprächskreis sozusagen. Mhm. Dass die Kinder, die eben gerade sich bewegen möchten, also wo das Bedürfnis nach Bewegung einfach stark ist, dahin gehen können. Und die, die einfach viel und gerne erzählen wollen, dass die dann in den Gesprächskreis gehen. Das fand ich auch total schön.
Wir haben immer mehr Kitas, die jetzt eine Kita-Satzung schreiben, die fest verankerte Kinderkonferenzen haben, die Kindersprecher wählen. Und dadurch passiert natürlich auch ganz viele Informationen, die an die Kinder weitergegeben wird, weil wenn ein Kind informiert ist über die wichtigsten Sachen, die eventuell auch auf den gestrigen Elternabend besprochen wurden und das dann von Kindern an Kindern weitergegeben wird, ist natürlich viel mehr wert.
Ja, total schön, total schön. Ja, dann fühlen sie sich auch als Teil dessen und dann sind Kinder auch super motiviert, an so einem Kreis teilzunehmen. Wenn halt irgendwie, wie ich es oft erlebt habe, die Frühblüher durchgenommen werden und jetzt müssen sie halt die Frühblüher lernen, ich halt auch nicht so Lust an so einem Kreis.
Wir hatten jetzt Kitas, wo die Kinder alleine entschieden haben, worum es bei dem Sommerfest geht.
Ja.
Und in der einen Kita gab es eine Süßigkeitenbar. Da war der Wunsch der Kinder, wir wollen eine Station nicht, wo es irgendwie Bratwurst gibt oder sonst irgendwas, sondern wo es Süßigkeiten gibt. So. Und dann wurde es natürlich auch, und dann geht es natürlich auch natürlich um Essen und Gesundheit und so weiter und so fort. Und dann die Sorgen der Eltern und Fachkräfte. Aber daran lernen natürlich alle. Ja, und es gab diese Süßigkeitenstation.
Wow. Ja, da würden wahrscheinlich auch bei vielen die Alarmglocken hochgehen. Mhm. Ah, wir sind doch auch für die Gesundheit der Kinder zuständig.
Ja, da standen halt auch Weintrauben. Ja. Das sind ja, ist ja auch süß, das sind aber auch Obst, da ist dann Fruchtzucker drin. Also da ist ja dann tatsächlich, was die Kinder dabei lernen. Mhm. Also wenn ich eine Weintraube neben einen Schokobonbon zu liegen habe, was ist aber wo, wie drin, da ist ja dann einfach auch, was drumherum, was alles so an Lernen dabei ist.
Ja, Wahnsinn. Ja, ich glaube, wir könnten jetzt richtig viele Situationen durchgehen.
Total.
Wir könnten wahrscheinlich jede einzelne Situation in einem Kita-Alltag durchgehen. Das machen wir jetzt nicht, das würde jetzt den Rahmen sprengen. Mhm. Aber genau, du hast ja vorhin schon so ein bisschen anklingen lassen, wie ihr als Träger, als Fachberaterinnen, die methodisch die Kinderrechte eben in die Einrichtungen tragt. Du hast gesagt, es geht viel um Selbstreflexion, also ganz viel selber drüber nachdenken. Was habe ich erlebt? Was hätte ich gerne anders? Ich muss auch immer wieder dran denken. Als ich noch Lehrerin in der Erzieherfachschule war, war immer das Thema der Schülerinnen und Schüler, ja, wir mussten schlafen. Und wir mussten uns hinlegen und das war so schlimm. Das war das Schlimmste, was ich irgendwie erlebt habe in meiner Kita-Zeit. So, da muss ich immer dran denken. Also das heißt, das ist auf jeden Fall eine Methode, glaube ich, die sehr wirksam ist. Was nutzt ihr noch so? Also gibt es bestimmte, ich weiß ja auch, ihr habt so einen so ein Handbuch oder so einen Ordner, und da sind ja auch viele verschiedene Methoden drin, wie ihr das reintragt. Kannst du da so ein bisschen noch erzählen, was ihr noch so für Methoden nutzt?
Also es gibt den Ordner Gute Kitas Leben Kinderrechte, der steht auch der Welt zum Download zur Verfügung. Also darauf haben sich die Eigenbetriebe damals geeinigt, dass der entwickelt wird, aber dann halt auch jeder, der ihn nutzen darf, darf ihn nutzen.
Können wir in die Shownotes packen.
Und auch so, wenn man tatsächlich ja Methoden zu den Kinderrechten einfach recherchiert im Internet, findet man ja wirklich von vielen großen Trägern und Organisationen wahnsinnig viel Material. Dieses ganze Material sehe ich auch oft manchmal in den Einrichtungen. Wichtig ist, dass man den Teams bewusst Zeit dafür nimmt. Gibt. Also zu sagen, dieses Jahr, oder eventuell auch den Rahmen vorgibt, dieses Jahr hat jedes Team einen Tag für die Kinderrechte zu nehmen. Mhm. Ja, das ist das eine. Also die Teams brauchen diese Zeit, um sich damit auseinanderzusetzen. Und es braucht auch jemanden, der auf der Trägerebene schaut, haben die das wirklich gemacht? Hatten die Chance? Ja. Wo hapert es? Wo hängt das so? Ist vielleicht eine Leitung ausgefallen? Oder fühlt sich eine Leitung vielleicht auch gar nicht in der Lage, das gut durchzusetzen? Was braucht die? Also diese Möglichkeiten muss es auch geben. Also es gibt Leitungen, die super sagen, ich lade mir die Sachen runter, zack, ich mache das mit meinem Team und kann super einen Tag gestalten. Und es gibt aber auch die Leitungen, die vielleicht noch eine Fachkraft dazu nehmen oder die dann selbst bei mir nochmal sind, dass man gucken kann, wie man was aufbauen kann. Also das ist wichtig. Mhm. Unterstützungsangebote an allen Ecken und Kanten und unterschiedlich sozusagen da reingehen. Was auch total wichtig ist, ist die Eltern mitzunehmen. Mhm. Also die dürfen einfach nicht vergessen werden. Kinderrechte machen Eltern manchmal auch einfach Angst. Mhm. Ihr bringt hier mein Kind bei, dass es Rechte hat, und zu Hause hört es nicht mehr auf mich. Mhm. Ja. Also das höre ich total oft, und dann ist es total wichtig, irgendwie Elternabende dazu zu geben. Ja. Was sind denn Kinderrechte? Was steckt dann dahinter? Und warum ist es so wichtig, dass mein Kind weiß, was seine Rechte ist? Wie profitiert es denn langfristig davon? Also das ist auf jeden Fall was man nicht vergessen darf.
Mhm. So. Ja. Auf jeden Fall, ne? Da sind viele Ängste und Sorgen auch bei Eltern. Also das heißt einfach, ja, vielschichtig da ja auch heranzugehen, ne? Also dass man wirklich Teamtage macht, Fortbildungstage, die begleitet sind, aber vielleicht auch einzeln dann mit Material zu gucken, so wie wir es jetzt, glaube ich, auch gemacht haben, ne? In einzelnen Situationen wirklich zu gucken, wo sind die berührt, die Kinderrechte, und da auch Raum und Zeit einzuräumen.
Und wir bleiben jetzt zum Beispiel bei dem Mittagessen. Wichtig wäre, wenn ich jetzt als Kita sage, okay, unser Mittagessen ist ja, das verletzt ja so viele Kinderrechte. Ja. Und dann nach so einem Fortbildungstag sind ja die Fachkräfte auch oft ganz doll motiviert und wollen sofort alles ändern. Und da geht mir auch das Herz auf, wenn die das machen wollen. Und oft stolpern sie dann allerdings. Ja. Also dann so nach sagen, das funktioniert alles gar nicht. Wir fahren so zurück wie vorher und alles ist abgeschrieben. Ja, und dann kleinteilige Ziele setzen, also zu sagen okay, heute machen wir das mal so, dass jedes Kind selbst entscheidet, welches Besteck es nimmt. Und wenn das gut funktioniert hat, dann machen wir das, dann führen wir das nächste sozusagen ein, dass die Kinder entscheiden selbst, wann sie essen gehen oder wie auch immer. Das kommt dann natürlich auf die Struktur der Kita drauf an.
Ja, und dann ist natürlich auch so eine Fachberatung wie jetzt deine Stelle Gold wert, ne? Dass man quasi so wirklich einen Prozess begleiten kann, also der dann quasi so häppchenweise funktioniert, ne? Immer, dass man sagt, okay, jetzt erstmal diesen einen Schritt und dann wieder reflektieren und dann geht man den nächsten Schritt.
Und das, ja, und man kann sich ja auch wirklich schlecht selbst beraten. Also klar, man kann so ein Buch lesen, aber man kommt nur bis zu einem bestimmten Punkt, selbst sich Input zu holen. Und wenn ich dann in eine Kita gehe und einfach hospitiere, einfach beobachte, dann sehe ich natürlich viel schneller Stolpersteine, Eckenkanten, Absprachen, die eventuell fehlen. Manchmal sind es auch einfach wirklich einfache Abläufe. Wann passiert was als nächstes?
Ja. Was tut ihr als Träger, wenn ihr mitbekommt, dass in einer Einrichtung immer wieder Kinderrechte übertreten werden? Also wenn wirklich die Beteiligungsrechte nicht gut Raum bekommen, wenn vielleicht eine Fachkraft immer wieder auch sich verletzend äußert, also dass sie Sprachgewalt verwendet oder dass sie vielleicht Strafen androht, ne? Also das sind ja alles so diese Momente, wo Kinderrechte missachtet sind. Was macht ihr dann?
Wir haben tatsächlich da einen Ablaufplan, also was sozusagen zu tun ist. Und wir unterteilen natürlich auch erstmal in Grenzverletzungen, übergriffiges Verhalten. Also da muss natürlich immer geguckt werden. Und wir haben auch einen Leitfaden, wo es tatsächlich erstmal darum geht, wie wichtig das ist, dass die Kollegen sich untereinander gegenseitig ansprechen in den jeweiligen Situationen und es im besten Fall auch vorher miteinander einmal geübt haben. Mhm. Nämlich dann, wenn sie im Verhaltenskodex gemeinsam erarbeitet haben, also dass sie wirklich einmal geübt haben, wie sprechen wir uns gegenseitig an? Was sind dann Punkte, wo ich oft eventuell laut werde oder wo ich die Geduld verliere und wie kannst du mich gut daran ansprechen, woran merkst du das? Also das ist auf jeden Fall ein Schutzmechanismus. Wenn ich jetzt die Rückmeldung bekomme aus dem Team, von der Leitung oder von der Fachkraft selbst, auch das gibt es mittlerweile immer häufiger,
ja, schön.
Dann muss individuell tatsächlich geschaut werden, was die jeweilige Situation braucht. Also wenn wir tatsächlich in einem Bereich sind, wo eine Fachkraft sich selbst meldet und sagt, ich bin hier immer wieder grenzverletzend, ich weiß nicht, was ich machen kann, da kann man gut tatsächlich mit Fortbildungsangebot, mit Hospitationsmöglichkeit, eventuell auch manchmal wirklich einen Teamwechsel anbieten. Ja. Einfach nochmal in eine andere Teamstruktur, in eine andere Teamkultur reinzukommen, die das anders leben. Also da passiert ja ganz viel von dem, was ich beobachte. Aber es gibt auch Sachen, es gibt auch Fachkräfte, wo man dann halt auch an Grenzen stößt. Ja, also wo es dann tatsächlich auch eventuell, wo es dann zu Freistellungen kommt, wo es dann auch zu arbeitsrechtlichen Maßnahmen kommt. Ja.
Ja. Ja, total spannend. Oh, ich finde, wir sind da echt insgesamt auf so einem guten Weg mittlerweile, ne? Dass wirklich auch Fachkräfte wirklich kommen und sagen, hey, ich verletze hier an der Stelle immer. Also ich meine, das ist ja hervorragend. Das ist ja genau der Weg, den wir brauchen. Mhm. Und ich habe das auch einmal mitbekommen, dass wirklich eine Fachkraft weinend ins Leitungsbüro kam und dann gesagt hat, ich kann gerade nicht mehr, ne? Ich bin gerade überfordert. Das ist irgendwie, also dass ich finde, wenn wir da hinkommen, oh, dann schaffen wir so viel Professionalität. Wir hatten uns ja letztens mal über Codewörter ausgetauscht. Mhm. Das fand ich ein ganz interessantes Gespräch und hatte dazu dann auch was bei Instagram gepostet und das hat einige auch total bewegt, glaube ich. Das ist ja so der Usus mittlerweile, dass man sagt, ja, also dann nehmen wir einfach so Codewörter, wenn wir den anderen sehen bei verletzendem Verhalten, also dass Kinderrechte missachtet werden, dann sagen wir einfach, keine Ahnung, Feuerwehr oder so. Und dann oder so ein Signalwort, dass wir halt den anderen darauf hinweisen, dass derjenige auch so hoch, oh Mist, so ein Gefühl bekommt von, ah, oh, da ist das jetzt passiert und dann kann ich mich vielleicht selber reflektieren oder auch um den anderen zu schützen. Du sagst ganz klar, du hältst nichts von Codewörtern. Kannst du das einmal erklären?
Ja, das kann ich erklären. Und habe auch schon öfters an die Kitas, für die ich zuständig bin, das so kommuniziert, dass wir bitte keine Codewörter verwenden. Der Grund ist einfach dafür, dass Kinder in den jeweiligen Situationen, wenn ihre Grenze verletzt wird, haben die ein Recht darauf, sofort zu erfahren, das war nicht in Ordnung. Ja, also dass da jemand dazwischen geht und halt auch sagt, oh, stopp, was hier passiert, ist nicht richtig. Und Kinder dürfen auch sehen, dass Erwachsene unterschiedliche Meinung haben. Und wir wollen als Team ja auch keine Front gegen die Kinder sein. Die Kinder wissen auch so, welche Erzieherin am besten trösten kann, mit welcher Person ich die besten Türme bauen kann. Auch so können Kinder gut unterscheiden und fühlen, dass wir unterschiedlich ticken. Und in Krisensituationen sind sie tatsächlich dann noch mehr darauf angewiesen, zu sehen und zu verstehen, dass was nicht richtig läuft. Ja? Und dass auch eine Person darf auch Fehler machen. Ja? Also wenn ich zu laut geworden bin in der Unterhaltung mit einem Kind und meine Kollegin zu mir kommt, oh Christine, aber du bist jetzt total laut, dann ist es ja auch für mich selbst gut, dass ich dem Kind auch sage, das tut mir leid, ich habe das gerade überhaupt nicht gemerkt, dass ich so laut geworden bin. Und da lernen Kinder so viel dabei.
Ja.
Deswegen keine Codewörter. Und es gibt auch Kitas, wo ich Codewörter, wo ich mir vorstelle, wie schrecklich es für ein Kind sein muss, wenn ich gerade einen Konflikt oder eine Auseinandersetzung mit einer Fachkraft habe und jemand kommt und sagt, Chilischote oder Schnitzel und auf einmal geht die Fachkraft und ich stehe da und kann diese Situation nicht einordnen.
Ja. Ja, und dann wird ja dabei auch ein Kinderrecht missachtet, nämlich das Recht auf Information, auf das, was eigentlich hier gerade los ist. Und genau, also das heißt, ich habe es ja auch sehr überspitzt und habe in dem Post ja auch gesagt, das ist auch eine Form von Adultismus. Also ja,
ist es auch.
Ne? Also dass sozusagen das wieder so eine Art von Machtsystem werden kann. Also ich mag absichtlich sagen kann. Also es gibt ja auch Kitas, die das weiterhin machen, weil sie sagen, das hilft uns total. Und trotzdem wird es mit dem Kind aufgearbeitet, sozusagen. Und ich halte dennoch auch nichts von Codewörtern, weil ich finde, es ist super adultistisch, wenn wir sagen, dem Kind sagen wir eine Grenze und sagen, stopp, dieses Verhalten finden wir nicht okay. Das ist irgendwie völlig, das ist sogar ein Muss, ne? Also Kinder brauchen Grenzen und die müssen und so, ne? Also da haben wir so einen ganz klaren Konsens in der Gesellschaft, dass Kinder da Grenzen brauchen. So, und ist ja auch in Ordnung zu sagen, hey, dieses Verhalten mag ich nicht, schau mal, du kannst das so und so machen. Nur auf Erwachsenenebene sagen wir, nee, das können wir nicht machen. Also wir können,
das ist so wichtig.
Und das ist, genau, aber das ist ja super, dann, das ist ja dann wieder so ein Machtverhältnis. Also warum kann man das zu Kindern sagen und nicht zu Erwachsenen? Da können wir ja genauso sagen, stopp, das Verhalten finde ich nicht in Ordnung.
Und das machen wir zu wenig.
Total, ja.
Und sowas kann man, sowas ist so wichtig, dass es aber im Team auch einmal besprochen wird.
Ja.
Und wenn, man kann ja im Team auch wirklich miteinander einmal besprechen, wie sprechen wir uns an?
Ja.
Und da geht es ja nicht um Codewörter, sondern es geht ja darum, ich sehe eine Situation, wo eine Fachkraft sich grenzverletzend verhält und ich gehe da rein und sage, ich übernehme jetzt hier. Ich möchte, dass du jetzt eine Pause machst. Ich sehe, dass es hier zu laut ist oder sonst irgendwas. Und dann würde ich als übernehmende Fachkraft erstmal das fürs Kind sozusagen einordnen und der anderen Person erstmal die Luft geben zu gehen.
Ja.
Ja. Und das ist ja dann auch fürs Kind gut einordnenbar. Und dann kann man danach immer noch mal sortieren.
Mhm.
Ja.
Ja, total.
Und es ist wichtig, dass es vorher gut besprochen ist einfach.
Ja, und deshalb auch für diejenigen, die sich immer wieder die Frage stellen, unbedingt vor dem Kind ansprechen und auch nicht hinter verschlossenen Türen, sondern das ist super wichtig, das für das Kind dann einzuordnen in der Situation. Ja, Christine, wir sind schon Richtung Ende dieser Folge und ich würde dich am Ende einmal bitten, den Zuhörenden mal so ein paar Tipps zu geben. Was können sie als Team machen, wenn sie sich mehr mit den Kinderrechten befassen wollen und die wirklich lebendig werden lassen wollen? Also wenn jetzt so ein Team hier zuhört, was würdest du so für so, ich weiß nicht, so 5 Tipps oder einfach ein paar Tipps, welche würdest du da mitgeben?
Also erstmal ist es total wichtig, dass man die erstmal irgendwo gelesen hat. Also das ist irgendwie so das A und O. Und wenn man sich dann einmal sozusagen die ganzen Kinderrechte anschaut, die kann man sich ja ausdrucken, hinlegen. Und dann kann man erstmal sagen, hey, welche leben wir denn hier richtig gut im Kita-Alltag und wann machen wir das? Also vielleicht würde ich da, glaube ich, damit immer starten, irgendwie zu sagen, wie, was gelingt uns schon richtig, richtig gut? Und darauf aufzubauen und dann halt zu sagen, irgendwie, wo sind denn unsere Baustellen? Und wie können wir die Baustellen gut bearbeiten? Und dann in einzelne Schlüsselsituationen reinzugehen. So. Ich glaube, schwierig finde ich immer, wenn man sagt, irgendwie, man will alles gleichzeitig machen, sondern wenn man sagt, irgendwie, wir schauen uns die Bring- und Abholsituation an. Wo sind bei uns da die Knackpunkte? Welche Kinderrechte braucht denn so eine Bring- und Abholsituation? Und wie können wir die noch besser machen? Und wichtig fände ich tatsächlich immer, wenn wir über Kinderrechte sprechen, dann lass uns die Kinder fragen. Was findest du denn gut, wenn du hier ankommst? Was findest du doof, wenn du gehst? Dass man die dort mit einbezieht, weil die haben oft ein richtig gutes Gefühl. Ja, und es gibt mittlerweile so viele tolle Materialien, um auch die Kinderperspektive zu den einzelnen Situationen zu erheben und sich die anzuschauen, die einfach sozusagen mitzunehmen. Wie geht's dir dann? Was brauchst du dann? Und dann kommt man eigentlich, glaube ich, richtig gut zu den Kinderrechten.
Ja. Ja, das ist immer so ein Phänomen, ne, bei Diskriminierung, dass man dann so wieder sagt, ja, die Erwachsenen reden jetzt über die Kinderrechte.
Ja, aber am besten mit den Kindern darüber reden.
Dabei, genau, also es geht ja um ihre Rechte und sie direkt zu fragen, ist auf jeden Fall direkt ein super Tipp.
Und man kann auch manche Sachen nachholen, es gibt so viele coole Materialien für Kinder. So, und wenn ich aber selbst als Kind keine Kinderrechte kennenlernen konnte, weil es sie vielleicht auch noch gar nicht gab, sozusagen, die waren dieses Jahr ja 36, zu sagen, dann schnappe ich mir einfach mal selbst so ein Malbuch und lese es mir einfach nur für mich einmal durch und setze mich damit auseinander. Weil das ist auch total wichtig, weil wenn ich sowas selbst nicht gut verinnerlicht habe, kann ich es auch gar nicht so gut weitergeben. Aber ich kann das nochmal nachholen für mich.
Ja, ja, total schön für das innere Kind sozusagen.
Ja.
Okay, Christine, total schön, dass du da warst. Vielen Dank.
Ja. Danke für die Einladung.
Und dann sagen wir vielen Dank, dass ihr zugehört habt, dass ihr dabei wart und euch für die Kinderrechte interessiert. Und alle Informationen, auch Kontakt zu Christine, setzen wir auf jeden Fall in die Shownotes und auch den Link zu den Methoden. Das finde ich auch richtig gut. Und den Kontakt zu mir findet ihr wie immer über lea.wedemart.de. Und wenn ihr möchtet, dürft ihr jetzt einmal in die Kommentare schreiben, wie euch diese Folge, wie euch die gefallen hat und welches Kinderrecht eigentlich für euch das Wichtigste ist. Welches ist ganz, ganz dringend für euch und immer wieder relevant im Alltag? Das wäre total toll. Und teilt natürlich diese Folge an Menschen, die das interessieren könnte. Und dann sagen wir vielen Dank, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.
BOP, bedürfnisorientierte Pädagogik. Gemeinsam für starke, sich selbstbewusste Kinder und Fachkräfte.